Hallo und herzlich willkommen zu Worker Nerd, dem Podcast von und für selbstständige Nerds. Hi, wir sind mittlerweile schon in unserer 6. Folge angekommen. Ich bin Frederik und bei mir ist
Theresia. Hi.
Hallo Theresia, schön dich zu sehen und freue mich auf die neue Aufnahme. Und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, was tatsächlich bei mir, bei meiner Gründungsberatung in letzter Zeit häufiger mal vorkam. Insofern passt das total gut. Und vor allem ein Thema, mit dem du dich richtig super auskennst und da richtig offiziell qualifiziert bist. Wir werden da noch drauf zu sprechen kommen. Wir reden über Buchhaltung heute.
Yay, ich freue mich.
Denn Buchhaltung gehört dazu. Also alle da draußen, die schon selbstständig sind, die wissen es, dass Buchhaltung dazu gehört. Und die, die gründen wollen, die wissen es jetzt dann auch, wenn sie uns hören. Tatsächlich ist es aber so, dass, also glaube ich, über kaum ein anderes Thema so viel Widersprüchliches durch die Weltgeschichte geistert und also gefährliches Halbwissen, wie immer so schön sagt. Also bis hin zu völligen Blödsinn, muss man auch sagen. Also ich höre öfter mal, wenn ich dann meinen Kundinnen und Kunden sage, ja, denk dran, du musst jetzt auch Buchhaltung machen und will dann anfangen anzusetzen, was sie denn da tun können und welche Software sie nutzen könnten, dann sagen die, nein, ich bin ja Freiberufler, ich muss keine Buchhaltung machen. Und das führt zu meiner ersten Frage, Theresia, nämlich, wer muss denn überhaupt Buchhaltung machen?
Bevor ich dir die Frage beantworte, einmal ganz kurz vorweg, auch wenn ich die fachliche Qualifikation habe zur Fachkraft für Buchführung und mich dementsprechend gut mit dem Thema auskenne, bin ich natürlich keine Steuerberaterin. Das heißt, das hier ist keine Einzelberatung im steuerlichen Sinne. Das ist eher so eine Wissensvermittlung, was ihr wissen müsst, um eure Buchhaltung auch selbst machen zu können. Ja. Und ja, um dann zur Frage zu kommen, wer muss denn Buchhaltung machen? Das ist recht einfach und easy beantwortet, nämlich jeder, der selbstständig ist in Deutschland oder ein Gewerbe, ein Unternehmen hat. Genau.
Ganz so ist es. So ist es, ja. Also egal, was ihr sonst noch gehört habt, also ich glaube, bei dem Punkt können wir uns festlegen, auch rechtlich. Jeder, der selbstständig ist, muss Buchhaltung machen oder muss sie machen lassen. Also das wäre dann so die Einschränkung. Also irgendjemand muss für euch Buchhaltung machen. Entweder ihr selbst oder jemand, der es besser kann, sozusagen. Und wir beide sprechen ja auch aus Erfahrung. Also auch wir sind ja beide selbstständig, beide Einzelunternehmer. Ich freiberuflich, du gewerblich. Also wir beide müssen Buchhaltung machen und machen das, glaube ich, so auch relativ ähnlich, also methodisch, wie wir das machen. Aber dazu kommen wir gleich. Buchhaltung ist ja so ein Wort. Also ich glaube, dabei bei dem einen oder anderen rollen sich da schon so die Zehennägel auf, weil man das verbindet mit Papierkram aus Filmen oder auch aus alten Büchern und Comics kennt man das noch so. Irgendwie Leute, die an diesen schrägen Schreibtischen sitzen und dann so diese Konturbücher führen, ne? Und da dann irgendwelche Zahlen eintragen. Also ich erinnere mich da so irgendwie an irgendwelche Onkel Dagobert-Geschichten, ja, von Mickey Mouse oder auch Filme aus der Ära vor Computern und dann große Halle mit Buchhaltern und dann sitzen die da alle und machen ihre Zahlen da in die Buchhaltungsbücher sozusagen. Und damit hat es ja heute gar nichts mehr zu tun. Also Buchhaltung sieht heute anders aus. Wie sie heute aussieht, da kommen wir gleich sicherlich zu. Warum macht man überhaupt Buchhaltung? Also egal, ob sie so einfach ist oder so kompliziert, wie man sich's vorstellt. Warum macht man Buchhaltung?
Tatsächlich eigentlich aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, wir alle müssen Steuern zahlen. Und um Steuern zu zahlen, muss man ja irgendwie festhalten, was habe ich eingenommen, was habe ich ausgegeben. Also wie viel Steuern muss ich am Ende des Tages zahlen? Und für viele ist es im Kopf auch wirklich diese reine Pflicht, ich muss Buchhaltung machen, um dem Finanzamt am Ende sagen zu können, das habe ich wirklich verdient. Aber Buchhaltung ist ja tatsächlich sogar noch viel, viel mehr, weil das die Möglichkeit ist, die eigenen Zahlen im Blick zu behalten. Ja, weil wir alle sind ja nicht aus Spaß selbstständig oder die meisten sind nicht rein aus Spaß selbstständig, sondern auch irgendwie, um Geld zu verdienen, um unseren Lebensunterhalt zu finanzieren. Und dafür ist es halt unglaublich wichtig, auch zu sehen, was kommt an Geld rein, was geht raus, was für Ausgaben kann ich vielleicht auch minimieren, was ist gar nicht so nötig, wo kann ich ein bisschen Einsparung machen. Und auch das lässt sich halt super in der Buchhaltung ablesen.
Ja, genau, also ohne Buchhaltung kein Controlling oder zumindest kein Finanzcontrolling. Und das finde ich auch schon immer wichtig. Also ich gucke da total gerne rein in meine Jahresstatistik oder vergleiche die Jahre. Ja, und gerade wenn dann zum Beispiel die Betriebskosten dann einen deutlichen Sprung machen nach oben, dann denke ich auch so, huiuiui, was habe ich denn dieses Jahr mehr ausgegeben als im letzten? Und genau, also das finde ich schon wichtig, also selber den Überblick zu haben. Ich weiß, dass da nicht jeder so denkt oder nicht jeder so tickt, aber das ist mein Ratschlag im Grunde an alle. Also wirklich mindestens zweimal im Jahr drauf zu gucken, einmal zum halben Jahr, also um dann so ein bisschen hochzurechnen und zu extrapolieren, wie hoch könnten mein Umsatz und mein Gewinn am Ende des Jahres sein und wie viel Steuern muss ich zurücklegen oder wie viel Steuerrücklage muss ich bilden. Das kann man sich dann ja ausrechnen, auch mit tollen Online-Tools, da nennen wir vielleicht auch noch ein oder zwei. Und auf der anderen Seite, genau, also wir müssen Steuern zahlen, das ist hier so, das ist in allermeisten Ländern so. Und apropos allermeiste Länder, ja, also ich, was man ab und zu mal sieht, also in Form von Werbung oder in Form von irgendjemand erzählt was, es gibt immer wieder Behauptungen, dass irgendwo keine Steuern gezahlt werden müssen oder irgendwo auch keine Buchhaltung gemacht werden muss. Das mit den Steuern lasse ich mal so dahingestellt. Ja, da gibt es tatsächlich ja Länder, wo dann entweder gar keine Einkommensteuer angefordert wird in irgendwelchen arabischen Ölstaaten oder wo Unternehmen keine Steuern zahlen oder pauschal nur 5% oder irgendwas. Also alles schön und gut, aber gibt es ein Land, in dem man keine Buchhaltung machen muss? Weißt du das?
Boah, da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt. Also bestimmt. Es gibt bestimmt irgendwo auf der Welt ein Land, wo man es nicht machen muss, aber ich würde mich nicht drauf festlegen und ich weiß auch nicht, welches.
Alles klar, habe ich dich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich hab recherchiert, hätte ich dir vorher sagen sollen. Nein, es ist tatsächlich so, also wirklich in jedem Land der Erde muss man Buchhaltung machen. Es gibt irgendein Miniland, ich glaube in der Karibik oder ich weiß nicht wo, oder im Indischen Ozean, Seychellen, was weiß ich was. Also da ist dann die Buchhaltung so stark eingeschränkt, dass sie wirklich mit unserer gar nicht vergleichbar wäre. Und dann gibt es halt auch Länder, wo vielleicht, ne, die Aufbewahrungspflicht dann halt nicht 8 oder 10 Jahre ist oder 15, was jetzt kommen soll. Da sind es dann 3 Jahre. Aber Buchhaltung muss überall gemacht werden. Also Okay. Das ist ein, also zumindest nach meiner Recherche, ein absolutes Gerücht, dass es Länder gibt oder geschweige denn EU-Länder, wo man keine Buchhaltung machen müsste. Ich weiß aber, dass einige EU-Länder, also die Steueroasen, die wir dann doch so haben im Mittelmeerraum, wo dann vielleicht ein paar steuerliche Themen anders gehandhabt werden als in Deutschland. Das soll jetzt aber absolut keine Werbung sein, aber trotzdem, Buchhaltung muss gemacht werden. Man muss Gewinne ermitteln und ja, man muss Unterlagen aufbewahren. Das ist schon so. Ne? Und ja. Genau, was ist denn Buchhaltung konkret? Also der eine oder andere, der vielleicht noch nicht selbstständig ist, der kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen. Was macht man denn überhaupt in der Buchhaltung? Also wie sieht Buchhaltung heute aus? Also wir wissen vielleicht, wie war das früher? Ja, von Hand irgendwelche Aufzeichnungen machen und dann gab es ja auch sicherlich diese, ich nenne es mal vorübergehende Periode, wo man dann vielleicht Excel auch genutzt hat. Aber das ist sicherlich nicht up to date. Wie macht man heutzutage Buchhaltung als Solo-Selbstständiger oder auch als kleines Unternehmen?
Ja, auf jeden Fall nicht mit Excel, auch wenn das für einige immer noch so ein gängiges Tool ist, ist es rechtlich nicht wirklich in Ordnung, seine Buchhaltung mit Excel zu machen. Und es gibt auch, wie du es gerade schon angeschnitten hast, viele, viele tolle Tools, um seine Buchhaltung auch GOBD-konform, also laut den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung, eben zu machen. Und letztendlich kann man sich das, glaube ich, in ganz vereinfacht so vorstellen, vor allem wenn man in einem Bereich der Einnahmenüberschussrechnung ist, das ist das, wo die meisten Freiberufler und auch Solo-Selbstständigen unterwegs sind, da nimmt man, blöd gesagt, seine Einnahmen und seine Ausgaben und errechnet daraus dann den Gewinn. Das ist recht einfach und da kann man sich das wirklich auch so vorstellen, wie es klingt. Man schaut, was kam rein? Man hat dann auch natürlich irgendwo ein Bankkonto oder eine Kasse, wo dann auch das Geld drauf ist oder drin ist und wo man dann halt einfach die Umsätze, die da reinkommen oder auch rausgehen, entsprechend zu den Ausgaben, also den Belegen, zuordnet oder halt den Einnahmen, also den Rechnungen, die man auch verschickt hat oder den Waren, die man verkauft hat, also mit Kassenbons. Na, ein bisschen komplizierter wird's, wenn man in eine Bilanzierung kommt. Das ist meist bei GmbHs oder anderen Kapitalgesellschaften so ein Thema. Da gibt's dann die doppelte Buchführung. Die funktioniert ein bisschen anders. Soweit ich weiß, muss man auch, wenn man ein bilanzierendes Unternehmen ist, eine steuerliche Vertretung haben, also einen Steuerberater oder ähnliches. Genau, aber ich glaube, wenn man in dem Rahmen unterwegs ist, dann ist man auch meist ganz happy, dass man es abgeben kann.
Absolut, genau. Also man darf die Bilanzierung ja normalerweise auch nicht selbst machen. Also es gibt irgendwelche Ausnahmen. Ich glaube, wenn man da irgendwie so einen Kurs mitmacht oder so, dann, also ich kenne ja ein paar Leute, die ganz stolz darauf sind, dass sie selber bilanzieren dürfen, obwohl sie keine Steuerberater oder irgendwie vereidigte Buchprüfer sind oder so. Aber gut, Ausnahme, auch egal. Also ich glaube, absolut überwiegende Teil unserer Podcast-Zuhörer und Zuschauer ist solo-selbstständig und ist, egal ob Freiberufler oder Gewerbe, bei der Gewinnermittlung in der sogenannten EÜR, in der Einnahmenüberschussrechnung. Und da, genau, hast du völlig recht, ne? Das ist wirklich Betriebskosten minus, nee, umgekehrt, Entschuldigung, Umsatz minus Betriebskosten gleich Gewinn. Ja, und der Gewinn ist dann nicht automatisch das, was konkret besteuert wird. Da gehen ja noch etliche andere private Sachen von ab. Aber ich muss fürs Finanzamt erstmal rausfinden, wie viel hat meine Firma an Gewinn erzielt. Und das ist dann ein ganz wichtiger Baustein meiner Steuererklärung. Ich zahle ja vielleicht auf andere Dinge auch noch Steuern, ja, auf Kapitalerträge oder Vermietung, Verpachtung oder was auch immer. Oder wenn ich noch einen Nebenjob habe, ja, oder wenn dann Ehefrau, Ehemann angestellt sind, dann zahlen die ja Lohnsteuer und so weiter und so fort. Oder haben das schon gezahlt. Aber jetzt nochmal konkret zur Tätigkeit. Du hast gerade so ein paar ganz wichtige Begriffe schon genannt. Du hast von Belegen geredet unter anderem und du hast eben auch gesagt, mit Excel geht's eben nicht. Ja, also mit Excel, das sage ich immer gerne, du kannst mit Excel deine Gewinne ermitteln, was aber völlig überflüssig ist, weil die Buchhaltungssoftware macht es ja schon. Also ich muss ja das nicht extra machen. Die Buchhaltung ist ja immer auf dem neuesten Stand oder wenn ich sie füttere, entsprechend ist sie immer auf dem neuesten Stand. Und jetzt aber mal zur Buchhaltung selber. Wenn nicht Excel, was nimmt man denn dann? Also was ist denn GOBD-konform? Du hast auch die Abkürzung eben schon genannt und erläutert. Was mache ich denn konkret?
Letztendlich einer der wichtigsten Grundsätze in der Buchhaltung ist eben, dass die Daten, die man da aufzeichnet, unveränderbar abgespeichert werden müssen. Ja, und deswegen geht halt zum Beispiel Excel auch nicht, weil eine Excel-Tabelle kannst du jederzeit ändern. Das kann ja niemand nachvollziehen, ob du da einfach deine Gewinne rauslöscht oder irgendwie später noch ein paar Ausgaben dazu schreibst oder was auch immer. Und dementsprechend leider ein absolutes No-Go. Stattdessen sollte man lieber eben zu solchen sogenannten GOBD-konformen Buchhaltungssoftware-Tools greifen. Da gibt's einige, ob es jetzt ein Lexware ist oder ein Wieso-Steuern-Buchhaltungs-Butler, wie heißen sie? Ich glaube, Accountable gibt's inzwischen auch.
Genau, Accountable ist gerade ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Safdesk würde ich noch nennen.
Genau.
Papierkram.de, Goodlands. Und dann gehen sie mir aber auch schon aus, tatsächlich.
Ja, also ihr merkt, da gibt's eine ganze Reihe an Anbietern, die alle eben den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung entsprechen. Das heißt, wenn ihr eure Buchhaltung damit macht und auch wirklich richtig macht, seid ihr erstmal rechtlich auf der sichereren Seite, als wenn ihr es zum Beispiel mit einer Excel-Tabelle macht. Und genau, die updaten auch tatsächlich jedes Jahr, wenn es neue Vorschriften gibt in der Buchführung. Das passiert ja auch immer mal. Unser Gesetzgeber ist da ganz lustig unterwegs, sich was Neues auszudenken. Und die Software ist da immer up to date. Und die schauen auch, dass sie die neuen Regelungen damit einspielen. Jetzt hatten wir es ja, wann war das, letztes Jahr oder vor 2 Jahren, wo das Thema E-Rechnungspflicht kam. Da waren die Anbieter dann auch alle direkt up to date und haben gesagt, hey, mit uns könnt ihr E-Rechnungen schreiben, das ist alles gar kein Problem. Aufbewahrungsfristen werden damit erfüllt. Und man muss auch sagen, wie es ist, mit diesen Tools macht man einfach wesentlich weniger Fehler, weil man meist auch Funktionen drin hat, um Rechnungen zu schreiben. Was ich ganz häufig sehe, ist, dass Rechnungsnummern falsch vergeben werden. Sowas passiert mit digitalen Tools nicht. Oder dass einfach irgendwelche Einnahmen oder Ausgaben schlichtweg übersehen werden. Und auch das kann mit digitalen Tools einfach wesentlich schlechter passieren. Ich kenne das zum Beispiel, ich selbst arbeite viel mit Lexware, also mit dem Lexware Office. Dieser Web-Anwendung, da gibt's ja auch nochmal so ein paar Unterschiede.
Ja.
Kenn aber auch Wieso mein Büro, heißt es. Bei beiden und wahrscheinlich auch bei vielen anderen dieser ähnlich funktionierenden Tools bindet man sein Geschäftskonto einfach an das Tool und der importiert ganz automatisch die Umsätze und dann hat man den ersten Schritt und auch, finde ich, den fehleranfälligsten Schritt schon mal so ein bisschen aus den Händen gegeben und gibt das in die Verantwortung des Tools rein.
Absolut. Und also um das den Zuhörenden und Zusehenden nochmal ein bisschen klarer zu machen. Also wir reden hier über Abo-Modelle, also wir reden über eine Software, die eine monatliche Gebühr kostet. Viele bieten an, so Probe-Abo, ne? Ich glaube Lexware auch, so 6 Monate kostenlos am Anfang oder solche Geschichten. Oder gibt es bei anderen Anbietern auch sicherlich. Also mein Abo kostet irgendwas um die 20 Euro im Monat. Ich weiß, dass dann zum Beispiel Papierkram.de irgendwie so ein Ticken günstiger ist, dann haben die aber auch weniger Features in der Regel, muss man immer mal auch dazu sagen. Aber genau, jetzt mal unabhängig von der Software, also das, was man da eigentlich macht, also was die Kernfeatures sind, einmal, also A, man schreibt seine Rechnung damit, ja, und dann ist sie halt schon in der Buchhaltung drin, ja, das ist der Riesenvorteil gegenüber, ich schreibe meine Rechnung mit Word oder was auch immer und dann muss ich sie hochladen und vergesse vielleicht die Rechnungsnummer ein weiterzustellen und vergebe zweimal Rechnungsnummer 92, was dann, wenn du es hochlädst, auffällt, dann sagt Lexware ja, stopp, Rechnung 92 hatten wir schon. Und dann merkt man so, ups, ja, muss ich die Rechnung nochmal korrigieren und neu ausstellen. Weil ich habe ja 5 andere auch schon gestellt inzwischen. Leute, ja, also nutzt Buchhaltungstools, GOBD-konform und schreibt eure Rechnung damit und dann sind sie direkt schon drin. Spannendes Feature übrigens auch, man kann ja auch Angebote erstellen und wenn sie dann angenommen werden, direkt in Rechnung umwandeln mit einem Klick. Ja, also das ist auch super, ohne dass man selber nochmal Hand anlegen muss, großartig. So, das heißt, wir haben schon mal unsere Ausgangsrechnung, die an Kunden rausgehen, haben wir drin in der Buchhaltung. Und du hast eben erwähnt, das wird dann ans Konto angebunden. Also wenn man ein Geschäftskonto hat, ans Geschäftskonto. Wenn man meint, man macht alles übers Privatkonto, geht ja auch. In der Rechtsform Einzelunternehmen zumindest, ne, würde ich nicht empfehlen, aber geht auch. Dann habe ich halt mein Privatkonto angebunden oder mein gemischtes Konto wird das dann ja auch genannt. Und dann ruft man eben über die Buchhaltungssoftware die Umsätze ab. Und nehmen wir jetzt mal an, es ist ein Firmenkonto. Das heißt, ich habe auf dem Konto nur betriebliche Umsätze, nur meine betrieblichen Einnahmen und Ausgaben. Und dann habe ich alles mit einem Klick und einmal kurz warten, bis die Umsätze da abgerufen sind von der Bank, habe ich alle Kontobewegungen drin und muss sie nur noch, und das ist jetzt der nächste Schritt, kategorisieren. Vielleicht magst du einmal erzählen, was das dann ist.
Ja, kategorisieren ist der einfache Begriff. Alle, die vielleicht eine kaufmännische Ausbildung gemacht haben, kennen das vielleicht unter Kontieren mit diesen altbekannten Sachkonten, ja. Mit denen man dann im Buchhaltungsunterricht oder wie hießen das damals?
Rechnungswesen.
Im Rechnungswesenunterricht gequält wurde, wo man so einen Kontenrahmen bekommen hat. Das ist nichts anderes als diese Kategorien, die man dann in Lexware oder in anderen Programmen eben hat und zuordnen kann. Damit bezeichnet man eigentlich nur, was für eine Art von Ausgabe oder Einnahme war das Ganze. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir auf Aktualisieren drücke und die Gebühren für mein Handy wurden abgebucht, ne? Mein Handyanbieter hat gesagt, hier, komm, musst es wieder bezahlen, da ist deine Rechnung, wir haben schon abgebucht, dann kann ich hingehen und sagen, ach schön, das war wieder teuer, aber ist in Ordnung und klick drauf, das waren Kosten für mein Mobiltelefon.
Ja,
ne? Genau. Kann man das dann heißt, entweder über eine entsprechende Sachkontonummer zuordnen, wenn man da ein bisschen tiefer im Thema drin ist, oder das ist halt das Schöne bei den meisten gängigen Buchhaltungstools, die halt auch für Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen ausgerichtet sind, da kann man dann einfach eintippen, Mobiltelefon und der spuckt einem das richtige Sachkonto aus und man muss nur noch draufklicken.
Genau.
Ne, ein bisschen noch auf Steuerschlüssel achten und dann ist gut.
Aber und es wird noch besser. An dieser Stelle möchte ich wirklich lobend erwähnen, wenn du, ich sag mal, dreimal eine Rechnung von der Telekom gebucht hast und dreimal gesagt hast, das war Mobilfunk, beim vierten Mal erkennt dann Lexware oder Safdesk oder wer auch immer, die erkennst dann von alleine. Also die Programme sind nicht ganz blöd. Ich würde jetzt nicht von totaler künstlicher Intelligenz sprechen, davon sind sie noch ein bisschen entfernt, aber die erkennen, wenn Buchungen sich wiederholen, gerade wenn man den Lieferanten, was dann in diesem Fall dann der Mobilfunkprovider ist, wenn man den auch ablegt, also abspeichert. Ja, also ihr könnt dort Kunden natürlich anlegen und abspeichern in diesem Programm und genauso könnt ihr auch Lieferanten anlegen und abspeichern und das bieten euch diese Programme auch immer von alleine an. Also die lesen, wenn ihr dann eine PDF-Rechnung hochladet, die lesen die PDF aus und sagen dann, ah, diese Rechnung kommt von der Telekom oder von O2 oder wem auch immer. Und dann wissen die vielleicht sogar auch aus der eigenen Datenbank Telekom, das ist bestimmt Mobilfunk und schlagen das schon direkt vor. Es ist nicht so, dass ihr, wenn ihr da eine Kontobewegung habt, und um bei Theresias Beispiel zu bleiben, das ist dann die Abbuchung von eurem Firmenhandy, vom monatlichen Mobilfunkprovider-Betrag, dass ihr unbedingt immer selber Mobilfunk jedes Mal eingeben müsst. Das geht, da geht ganz viel von allein, was dann ja gern auch so ein Werbespruch ist von diesen Anbietern. Also deine Buchhaltung macht sich von selbst und so. Und dann würde ich immer sagen, ja, zu 80% ist das auch so. Also ich bin immer wieder begeistert, wie schnell das geht. Und ich sage meinen Kunden immer wieder, wenn es um die Zeitplanung geht im eigenen Business, und wir kommen zu dem Punkt Buchhaltung, sage ich immer, vergiss es, das sind 5 Minuten pro Woche. Und das glaubt mir immer keiner, also wenn man es noch nicht selber ausprobiert hat. Aber so ist es, also bei mir zumindest. Und ich habe gar nicht so wenig Buchungen pro Woche. Das ist schon einiges an Ausgaben und auch an Rechnungen, die ich stelle pro Woche. Und trotzdem, ich setze mich da halt ja einmal die Woche hin und rufe die Umsätze ab oder manchmal auch zweimal die Woche. Aber ich bin dann vielleicht nur 2 Minuten im Buchhaltungsprogramm drin. So eine Minute für eine Rechnung schreiben und nochmal 1 Minute, um 2, 3 Umsätze zu kategorisieren. Das geht einfach alles ganz, ganz fix. Das möchte ich an dieser Stelle wirklich nochmal betonen, weil einige, die ja jetzt zuhören, zugucken, denken ja vielleicht, oh, das überzeugt mich immer noch nicht. Excel ist mein Freund und mit Excel mache ich alles. Nee, bitte, glaubt uns, die Tools sind super und es funktioniert richtig, richtig gut damit und man kommt auch schnell rein. Also ohne jetzt einzelne Tools irgendwie da rauszuheben, auch wenn wir da sicherlich so unsere Meinung haben, wer besser und wer schlechter ist, aber generell die Tools sind alle einfach gut tauglich, um das wirklich super zu machen. Ein Satz noch und dann habe ich direkt gleich wieder eine schlaue Frage für dich, Theresia. Was man manchmal hört von Selbstständigen, das ist so dieses, also traurige, jammernde, ich muss ja noch meinen Jahresabschluss machen. Also das hört man dann so irgendwie im Januar meist. Ne? Also wenn das Geschäftsjahr um ist oder dann die Steuererklärung demnächst gemacht werden muss, also Richtung Sommer dann, und man hat keinen Steuerberater, dann, ja, ich muss ja noch meinen Jahresabschluss machen. Und dann, das klingt dann wie eine Riesenaufgabe, die kaum schaffbar ist. Und dann muss ich immer schmunzeln. Natürlich ist das eine Riesenaufgabe, wenn ich mit Excel-Listen hantiere und dann ein Jahr lang nichts gemacht habe und dann alle Belege gesammelt habe und dann alle Belege in diese verdammte Excel-Liste eintragen muss. Ja, dann habe ich ordentlich was zu tun. Aber wenn ich das wirklich wöchentlich mache und ich lasse mich von einer guten Software unterstützen, dann muss ich am Jahresende gar nichts extra machen. Dann ist alles schon fertig. Also und das ist das, was mich, der früher mit Excel-Listen gearbeitet hat, muss ich da wirklich sagen, also was für ein absoluter Game-Changer im eigenen Business, wenn man auf digitale Buchhaltung umschaltet.
Ja, ich muss gestehen, ich habe ja auch mal irgendwann mit Excel-Listen angefangen. Ne? Mein allererstes Nebengewerbe damals vor, ich glaube, 7, 8 Jahren, habe ich auch noch mit einer Excel-Liste gemacht. Ja. Und auch die GbR danach hatte ich noch mit einer Excel-Liste angefangen und bin dann da auf ein, ich glaube, sogar damals schon auf Lexware umgestiegen.
Ja, also genau. Ich will jetzt gar nicht hier sagen, wie lange das bei mir her ist, aber schon auch ordentlich lange, als ich noch mit Excel gearbeitet habe und dann irgendwann auch auf Lexware Office umgestiegen bin. Ich habe damals einiges ausprobiert, muss ich sagen. Also ich hatte auch einen Test-Account bei Safdesk. Ich hatte einen Test-Account bei papierkram.de. Ich habe aktuell viele Kunden, die mit Accountable arbeiten, wo ich entsprechend auch schon Einblicke gehabt habe. Es gibt dazu übrigens auch Testberichte natürlich, ne? Und da werdet ihr sehen, welche beiden regelmäßig auf Platz 1 und 2 stehen. Auf jeden Fall gibt's da schon Unterschiede. Ich will auch mal sagen, einer der größeren Anbieter hat eine kostenlose Hotline, was nicht zu unterschätzen ist. Und wir haben ja eben über Excel nochmal geredet. Was passiert denn eigentlich ganz konkret oder was kann passieren, wenn man dann doch meint, man macht das mit Loseblattsammlung und Excel? Was kann da passieren im schlimmsten Fall?
Also abgesehen von wahnsinnig vielen Fehlern, die halt im laufenden Betrieb passieren können, ist es halt auch so, dass eben durch diese nicht gegebene Unveränderbarkeit der Daten die ganze Buchhaltung, soweit ich weiß, auch im schlimmsten Fall quasi aberkannt werden kann. Dass halt wirklich, wenn eine Betriebsprüfung da ist und man legt da so seine Excel-Tabellen vor und seine ganzen nicht GOBD-konform geführte Buchhaltungssachen, dass die Finanzbeamten dann auch wirklich hingehen können und sagen können, okay, das ist alles nicht gültig, wir schätzen deinen Gewinn. Ich glaube, das ist auch wirklich so der allerstärkste Worst Case, aber der ist möglich.
Ja, ganz genau. Und das durfte ich auch schon miterleben. Ich habe ja mal bei einer Krisenhotline gearbeitet, also einem Telefonservice für selbstständige Not, kann man sagen. Und da kamen diese Themen immer wieder auf. Das waren häufig dann Menschen, die, also man kann das immer so sagen, ich mag das Wort nicht, aber die prekär selbstständig waren, also wirklich immer so kurz vor, das kommt alles nicht mehr hin und das Geld reicht nicht. Also auf niedrigem Niveau, mit niedrigen Einnahmen selbstständig. Und die haben dann halt eben sich keinen Steuerberater geleistet und haben natürlich die Buchhaltung mit Excel gemacht, weil selbst 20 Euro für Lexware oder Safdesk zu viel gewesen wäre. Also wenn es hochkam, haben sie dann papierkram.de benutzt, was damals dann, glaube ich, irgendwie 6 Euro im Monat gekostet hat, ist schon eine Weile her. Aber dann war es halt teilweise auch nicht richtig. Aber wie gesagt, die meisten haben dann Excel benutzt und dann ist dieser Worst Case eingetreten. Und das Finanzamt hat gesagt, ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen Beruf als Beispiel, irgendwie du bist als Coach selbstständig und der durchschnittliche Coach macht einen Jahresgewinn von 60.000. Laut deiner Excel-Tabelle hast du zwar nur 25.000 Gewinn gemacht, aber es interessiert uns gar nicht, weil deine Excel-Tabelle einfach überhaupt nicht zählt, als wäre sie nicht da. Und wenn du nicht in der Lage bist, uns innerhalb von 3 Wochen, das ist mal so eine beliebte Frist beim Finanzamt, glaube ich, ordentliche Buchhaltungsunterlagen nachzuliefern, dann schätzen wir dich jetzt mal. Also Steuerschätzung, ne, so nennt sich der Vorgang. Und Schätzung hieß zumindest in der Vergangenheit wirklich immer, es wird am Durchschnitt der Branche gemessen. Mhm. Und soweit ich weiß, gab es letztes Jahr eine kleine Gesetzesänderung. Da müssen wir jetzt mit dem Steuerberater sprechen, ob es da schon irgendwelche Erkenntnisse gibt, wie das jetzt angewendet wird. Aber da wurde angeblich die Steuerschätzung deutlich entschärft. Und da müssen jetzt also besondere oder mehr muss berücksichtigt werden. Also nicht nur der Branchendurchschnitt, sondern auch, wie liefen denn die letzten Jahre, die anerkannt wurden von dem oder der Selbstständigen? Und in wie vielen Jahr ist die selbstständig? Also, dass man halt für jemanden, der 2 Jahre selbstständig ist, nicht den gleichen Wert anlegt wie jemand, der 20 Jahre selbstständig ist. Also, das soll ein bisschen fairer werden. Denn, das muss man auch ganz klar sagen, es haben Steuerschätzungen schon Leute in die Privatinsolvenz getrieben. Also, wenn du dann plötzlich, ich sag einfach mal, ne, für die letzten 3 Jahre dann irgendwie zusammen 50.000 Euro Steuern nachzahlen sollst, obwohl du ganz geringe Gewinne gemacht hast, also der reale Steuerbetrag wäre vielleicht 10.000 gewesen, aber du musst das 5-fache zahlen, weil die Schätzung nun mal so ist, dann reißt dir das finanziell natürlich komplett den Boden unter den Füßen weg. Also und auch deswegen, bitte, bitte, ja, nutzt diese Tools, die wir genannt haben, eins davon oder auch ein anderes, was entsprechend auch GOBD-konform ist, damit euch das nicht passiert. Wohlgemerkt, eine Steuerschätzung gibt's nicht immer, ja, und vor allem natürlich nur, wenn ihr eine Steuerprüfung habt. Und eine Steuerprüfung passiert nicht jedes Jahr, das haben ja einige so im Kopf. Von wegen, ich schicke ja jedes Jahr meine Steuererklärung hin, also wird das auch geprüft. Aber die Leute beim Finanzamt sehen ja nicht eure Buchung. Sie sehen ja nur eure Steuererklärung und damit gar keine Details. Aber ja, ich glaube, die Warnung ist angekommen, ne? Also wirklich, schmeißt eure Excel-Listen weg. Also spätestens zum Jahresende wechselt bitte ab Januar oder rückwirkend. Wir haben ja jetzt zur Aufnahme auch erst August, sage ich einfach mal. Ja, je nachdem, wie viel bei euch so passiert ist in diesem Jahr, könnt ihr natürlich nachträglich alles auch noch in so einem ordentlichen Tool buchen. Ich hatte genau das Thema gerade mit einer Kundin von mir, die, ich will gar nicht sagen, sich beschwert hat, oder die einfach festgestellt hat, so wow, das wusste ich ja alles gar nicht. Also da gab es in der Kommunikation zwischen uns, und ich bin auch Gründungsberater, ich bin kein Steuerberater, ich bin kein Buchhalter, ich versuche den Leuten eine gute Starthilfe zu geben. Und ich habe dann gesagt, so pass auf, hier die und die Buchhaltungstools gibt es. Das eine hier kann ich dir empfehlen, so besonders, weil ich es halt auch nutze. Und wenn du willst, kann ich dir auch eine Einführung geben. Das hat sie alles mitbekommen. Aber ich habe jetzt halt nicht irgendwie in fetten Lettern geschrieben, du musst das nutzen oder du musst eins davon nutzen, weil du sonst langfristig Probleme bekommen kannst und Excel gilt nicht und so weiter. Und mit der hatte ich jetzt gerade Anschlussgespräch. Da ging es auch nochmal um eine Verlängerung vom Fördermittel, vom Gründungszuschuss. Und dann kam das halt raus. Also weil ich sagte, du musst halt für Phase 2 vom Gründungszuschuss eben deine Buchhaltung offenlegen. Also ja, dann muss ich das nochmal schnell machen. So ein Satz alarmiert mich natürlich sofort komplett. Na, da läuten alle Alarmglocken, weil ich dann weiß, die hat nicht regelmäßig Buchhaltung gemacht. Entweder sie holt es jetzt nach, Klammer auf, hoffentlich in einem dieser Tools. Aber ich weiß eigentlich schon, das sind immer Leute, die machen das mit Excel. Und genauso war das dann auch. Also zumindest anfangs. Und ich habe da ein bisschen interveniert und gesagt, jetzt nutzt doch dieses Tool und so. Und hat sie dann auch gemacht. Und dann hat sie halt eine ordentliche Einnahmenüberschussrechnung gehabt. Aber also viele denken wirklich, ich starte ja und ich habe ja niedrige Umsätze. Und dann kann das kann ja gar nicht sein, dass ich schon richtig Buchhaltung machen muss. Und doch, ihr müsst. Also von der ersten Rechnung an, die ihr schreibt oder die ihr bekommt. Ja, also selbst wenn ihr die ersten 5 Monate keine Rechnung schreibt, ihr habt ja trotzdem schon Geld, was ihr ausgibt. Und da fängt die Buchhaltung halt an, also bei der Erfassung der Eingangsbelege, sprich der Ausgaben, das nur mal so zwischendurch. Theresa, du hast völlig recht damit, dass man mit einem ordentlichen Buchhaltungstool eigentlich viel weniger Fehler machen kann. Welche Fehler kann man denn trotzdem machen oder welche Fehler machen denn Solo-Selbstständige trotzdem gerne in so einer Software? Was ist dir da schon untergekommen?
Was ein ganz, ganz klassischer Fehler ist, was ich sehr häufig sehe, ist das Thema Bewirtungskosten beziehungsweise falsch angesetzte Bewirtungskosten, weil klar, mit Geschäftspartnern essen gehen ist immer so eine ganz tolle Sache, kann man sich einen ganz netten Abend machen. Die sind aber ja nicht zu 100% abzugsfähig. Mhm. Ne? Man hat ja immer diese 70-30-Regel, 70% darf man steuerlich absetzen, 30% muss man in der Buchhaltung angeben, sind aber nicht steuerlich zu berücksichtigen. Und da habe ich das schon häufiger mitbekommen, dass da dann einfach so ein Bewirtungsbeleg hochgeladen, 100% auf Bewirtungskosten gebucht und ne? Dann natürlich das Thema, das kennst du bestimmt auch, diese Aussage, so ja, kauf doch XY, kannst von der Steuer absetzen. Auch so ganz viel in meinem Berufsbereich, das dann irgendwie so Blusen, Blazer, Anzughosen etc. versucht wurden, von der Steuer abzusetzen oder in der Buchhaltung anzugeben. Kann man natürlich erstmal wunderbar machen, wird aber, soweit ich weiß, in 90% der Fälle nicht anerkannt, weil das halt genauso gut Freizeitkleidung sein kann. Also es ist ja keine spezielle Arbeitskleidung, die man da kauft, um seinen Beruf auszuüben, sondern es ist eher so ein nice to have, ich möchte schicker aussehen Thema. Und das ist halt dann auch nicht ganz so richtig. Und da gibt's halt so ein paar andere Sachen. Also es ist vor allem in, also kenne ich einige und auch aus einigen Bereichen, es dann immer ganz schnell heißt, ja, kauf das doch, kannst von der Steuer absetzen. Und das halt leider nicht so einfach ist, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Also man braucht wirklich einen Zweck, warum man diese Ausgabe tätigen musste und inwieweit das eben auch auf den geschäftlichen Erfolg einzahlt. Genauso, um nochmal zu diesem Bewirtungsthema zurückzukommen oder auch irgendwelche Dienstreisen, die man so macht, zu irgendwelchen Sachen, die müssen immer angemessen sein. Also man kann nicht hingehen und sagen, ich habe hier potenziell einen Flyer-Auftrag für 20 Euro in Aussicht, dann gehe ich jetzt erstmal mit der Person für 300 Euro essen. Das ist nicht verhältnismäßig und deswegen ist es nicht in Ordnung tatsächlich.
Offensichtlich nicht. Ja, genau, aber das kann man anders sehen. Tatsächlich, ja, das ist so ein, glaube ich, so ein Vorurteil oder so eine Wunschvorstellung. Wenn ich selbstständig bin, dann kann ich ja alles absetzen. Also ich glaube, das wird gerade ein bisschen weniger, aber das kenne ich ganz stark aus meiner Anfangszeit. Ja, da hat wirklich der erste Gründungsberater, mit dem ich zu tun hatte, der war so drauf. Der hat dann auch gesagt, ne? Heiler, ja, bist du selbstständiger jetzt ab 1. April, dann gehst du erstmal schön mit deiner Frau essen im Nobelrestaurant und setzt das erstmal schön ab. So war der drauf. Ja, also der war noch ganz anders drauf. Das ist nochmal eine andere Geschichte, was man noch so an seltsamen, schrägen Typen erleben kann, wenn man gründet. Aber das ist ja wirklich so ein Vorurteil. Also nichtsdestotrotz oder gerade deshalb muss man ja eben auch einen sogenannten Bewirtungsbeleg dann, wo man dann draufschreibt, bewirtete Person, Anlass der Bewirtung und so weiter. Und da, ja, kann ich diverse Geschichten erzählen. Aber einige ziehen es durch, ne? Also einige sind da rigoros und das, wie gesagt, ist natürlich verboten. Die sagen wirklich, immer wenn ich essen gehe, ich lasse mir jedes Mal eine Bewirtungsquittung geben. Selbst wenn ich alleine esse und viel esse, ja, so ungefähr, und ich schreibe irgendjemand drauf, so nach dem Motto, es gibt ja nur alle 12 Jahre eine Steuerprüfung, also nach der Statistik, es ist erschreckend selten, so ein Motto, das merkt das Finanzamt ja nie, aber wenn sie es merken, dann prüfen sie vielleicht auch nicht nur das Jahr, sondern auch noch die Jahre davor und dann kann das, wenn einem Mann dann der Steuererziehung bezichtigt wird, kann es dann sehr ärgerlich werden, bis hin zu Gefängnis, logischerweise auch. Wir haben es bei Uli Hoeneß gesehen, da waren es andere Themen, ne? Da war es was irgendwie Aktienzockerei oder so, aber nee, man landet dann wirklich eiskalt im Knast. Also wenn man absichtlich Steuern hinterzogen hat, das ist kein Kavaliersdelikt. So, und deswegen ist wichtig, dass man also nicht nur ein gutes Tool, geeignetes Tool nutzt, sondern dass man so ein bisschen Basiswissen hat, was darf ich absetzen und was nicht. Und du hast gerade wirklich die absoluten Klassiker genannt. Und eine Sache, die mir häufig auffällt, ist, dass Menschen, die frisch selbstständig sind, sagen, ich buche meine Krankenversicherung über mein Geschäftskonto und ich setze die ab als Betriebskosten. Und das geht tatsächlich auch nicht, liebe Leute. Tut mir leid, nein, das sind private Ausgaben. Man hat vielleicht mal gehört, ich kann die steuerlich geltend machen, aber damit ist nicht gemeint, in die Buchhaltung reinnehmen, weil es sind nun mal keine Betriebskosten, aber es wirkt sich steuermindernd aus in der Steuererklärung. Da habe ich dann natürlich einen Posten für die ganzen privaten Versicherungen, also auch diverse Altersvorsorgegeschichten und bis hin Kfz-Versicherung, Hausrat, Haftpflicht. Soweit ich weiß, kann man es alles steuerlich geltend machen. Aber eben nicht über eure Buchhaltung, sondern über die Steuererklärung. Also das ist ein wichtiger Unterschied. Ja, also bitte, bitte bucht private Sachen nicht über euer Firmenkonto. Und was ich auch schon gesehen habe, dass Leute dann Fördermittel wie den Gründungszuschuss als Umsatz eingebucht haben und damit dann ihn versteuern wollten, obwohl er steuerfrei ist. Das ist dann halt auch nicht schlau. Also ich würde Fördermittel, die für die Person und nicht für die Firma sind, wie den Gründungszuschuss immer aufs Privatkonto laufen lassen. Also der kommt ja auch vom Arbeitsamt. Ja, warum sollte ich da mein Konto ändern, wenn es vorher schon aufs Privatkonto ging und er hatte insofern nichts zu suchen. Ansonsten, ja, wie gesagt, also man kann Fehler machen. Ich würde vielleicht nochmal erwähnen, auch wenn das jetzt vielleicht für einige zu tief reingeht, aber Reverse-Charge-Verfahren, also Rechnung aus dem Ausland. Also ich finde, ich mag das Thema total, weil ich spannend finde. Kannst du das in kurzen Sätzen erklären, was es damit auf sich hat und was man da beachten sollte?
Ich versuche es kurz zu erklären. Letztendlich ist es so, dass wenn ihr ein umsatzsteuerpflichtiges Unternehmen umsatzsteuerpflichtiges Gewerbe, eine umsatzsteuerpflichtige Tätigkeit hier in Deutschland habt und ihr habt zum Beispiel ein Abo bei, ganz klassisch bei mir, Adobe. Ich habe ein Adobe-Abo, ich brauche das für meine Arbeit. Adobe sitzt aber in Irland. Also die Rechnungsadresse ist in Irland. Da ist es so, dass ich tatsächlich von denen, dadurch, dass ich meine Umsatzsteuer-ID bei denen angegeben habe, eine Rechnung ohne Umsatzsteuer bekomme. Das heißt aber nicht, dass ich keine zahlen muss, sondern ich muss hingehen und sagen, hallo liebes Programm, hier ist die Rechnung von Adobe. Die ist zu behandeln nach diesem Reverse-Charge-Verfahren. Bitte rechne mir doch die deutsche Umsatzsteuer drauf und rechne sie doch im nächsten Schritt auch gleich wieder runter, weil ich darf sie mir ja dann auch gleich wieder abziehen. Heißt, theoretisch ist es der Vorgang, wir müssen sie künstlich draufrechnen, damit wir sie auch künstlich wieder runterrechnen können. So.
Genau, deswegen ist wichtig, dass man, wenn man Abos hat bei Firmen oder auch Einmalkosten bei Firmen aus dem Ausland, dass man das entsprechend in der Buchhaltungssoftware angibt. Manchmal merken sie es von alleine. Also auf der Rechnung steht dann ja vielleicht Irland oder USA oder was auch immer. Und dann schlägt das Programm selber vor. Hier mach mal Reverse Charge, aber eben nicht immer. Da muss man schon selber ein bisschen aufpassen. Und deswegen ist wichtig, dass ihr dann, wenn ihr solche Abos vielleicht vorher schon hattet, also vielleicht hattest du dann Adobe-Abo ja auch schon, bevor du selbstständig warst, wer weiß, hast immer als Privatkundin die Rechnung bezahlt, ja, also du oder irgendjemand anders, dann müsste man einmal umstellen. Also man müsste sich eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer besorgen von den Finanzbehörden. Wenn man die dann bekommen hat nach ein paar Wochen Wartezeit, dann trägt man die einmal natürlich ein in der eigenen Buchhaltungssoftware. Die erscheint dann auf den eigenen Rechnungen. Jeder von euch sollte eine Umsatzsteuer-ID haben, an dieser Stelle einmal gesagt. Und dann kann man auch erst ausländischen Unternehmen gegenüber beweisen, dass man selbstständig ist. Das funktioniert am besten immer mit der Umsatzsteuer-ID, also viel besser als zum Beispiel mit dem Gewerbeschein. Also ich glaube, Adobe interessiert das nicht, ob ich einen Gewerbeschein habe oder nicht. Die wollen die UST-ID.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Okay, aber das geht alles. Und da muss man auch sagen, da bieten die ganzen Buchhaltungssoftwareanbieter ja auch Tutorials an, YouTube-Videos, Blogartikel en masse. Also die beiden großen, die haben da wirklich einen unerschöpflichen Fundus, muss man wirklich sagen. Also ihr könnt das wirklich immer googeln oder ne, die Suchmaschine eures Vertrauens nutzen und dann sagen, wie buche ich eine Rechnung aus Irland? Und dann bekommt ihr tolle Blogartikel dazu. Also es ist alles kein Hexenwerk, aber genau, also so ein bisschen Basiswissen, was darf ich absetzen, was darf ich nicht absetzen, das kann man sich drauf schaffen. Auch dazu gibt es Blogartikel, auch dazu gibt es Videos, auch dazu gibt es vielleicht kleine, günstige oder komplett kostenfreie Kurse von einer IHK, von irgendeiner Steuerberatergesellschaft oder Leuten, die von Buchhaltung Ahnung haben. Ja, vielleicht macht Theresia irgendwann mal ein Video dazu. Ja, oder ich gebe dazu mal einen Blogartikel raus oder so. Ich weiß dann auch schon, wer den schreibt. und auf jeden Fall genau, sind das alles keine geheimen Infos. Also Buchhaltung ist in dem Sinne null geheimnisvoll, weil komplett offen liegt und wirklich gut erklärt wird, was da zu tun ist, was nicht zu tun ist. Die Buchhaltungssoftware nimmt euch ganz viel ab. Wir haben über typische Fehler geredet. Wir haben darüber geredet, was passiert, wenn man eine Steuerprüfung hat und dann nichts Ordentliches vorlegen kann, also seine Buchhaltung nicht GOBD-konform gemacht hat. Vielleicht sollten wir aber auch noch mal verdeutlichen, wie gering der Zeitaufwand eigentlich ist. Also was würdest du sagen, wie lange sitzt du an einer Rechnung?
Ach, an einer Rechnung, das ist nicht der Rede wert. Ich glaube, das kann ich nicht mal in Zeit beschreiben, weil das ist wirklich kurz. Vor allem diese Standardrechnung, die man dann ja auch meist hat, irgendwie für eine Leistung oder ein Produkt, das sind 3 Klicks und dann versende ich das direkt aus meinem Programm und kriege selbst eine Kopie in mein Mail-Postfach nochmal, um zu sehen, dass auch wirklich rausgegangen ist. Ja, also das ist easy. Immer,
3 Klicks ist ein gutes Stichwort. Also tatsächlich auch, wenn man Produkte hinterlegt hat, und das geht ja bei den guten Softwareprodukten. Ja, da hinterlegt man selber eigene Dienstleistungen. Also bei mir gibt's dann halt Gründungszuschusspaket, klein, mittel, groß, eine Beratungsstunde. Dann auch mein Dozentenhonorar für Bildungsträger, das ist alles hinterlegt. Und wenn ich dann halt einem Bildungsträger oder wem auch immer eine Rechnung stelle, dann ist der ja auch schon angelegt. Mhm. Im Grunde, ich klicke auf eine bestehende Rechnung, sage duplizieren und ändere dann das Leistungsdatum oder irgendwas oder ändere die Stundenanzahl. Und also vielleicht muss ich 2, 3 Wörter tippen und dann ist die Rechnung fertig. Also das ist famos, wie schnell das geht, wenn es ein komplett neuer Kunde ist. Kann ich mir überlegen, lege ich den an, lege ich den nicht an, also speichere ich den. Das heißt, ich muss einmal die Kundendaten, also Name, Straße, Postleitzahl reinkopieren. Ich mache das dann tatsächlich immer in einem in einem Block sozusagen. Also da gibt es dann diese Adressfelder, ich kopiere es einmal rein, muss dann natürlich noch sortieren, dass dann Name und Straße nicht in der gleichen Zeile stehen. Danach wähle ich aus, welche Leistung habe ich erbracht, mit wie viel Umfang. Und dann ist es das. Also ich würde mal sagen, eine Rechnung an einen Neukunden 30 Sekunden Zeitaufwand und an einen Bestandskunden 15 Sekunden.
Es geht wirklich, wirklich flott. Und ja, ein Vorteil ist ja, man muss ja auch da, wenn das Geld dann auch reinkommt, also wenn der Kunde überweist, auch wieder das Ganze richtig kategorisieren, beziehungsweise wenn man die Rechnung aus dem Programm schickt, ist das alles schon richtig hinterlegt. Also ich muss dann tatsächlich nur, Geldeingang ist da, er erkennt direkt, oh, das ist bestimmt Rechnung XY, dann drücke ich auf Annehmen und dann ist alles schon fertig. Also
ja, genau. Das also der macht es nicht ganz von alleine, der macht einen Vorschlag, wie er es buchen soll und dann sagt man ja oder eben nein, wenn es falsch ist. Also ich finde dann auch, da wird auch sehr gut erkannt, also wenn eine Sache da eben nicht geschäftlich ist. Ja, wenn ich da jetzt irgendwie Lotto gespielt habe, hatte da Ausgaben oder Einnahmen. Ich hatte gerade ein bisschen Glück. Ich habe fast das gleiche rausbekommen beim Lotto, was ich verspielt habe.
Glückwunsch.
Und damit oute ich mich auch. Also ich nutze ein gemischtes Konto und ein Geschäftskonto. Also das heißt, bei mir laufen aufs Hauptkonto beides, also geschäftliche und private Sachen. Das ist historisch so ein bisschen so gewachsen. Im Nachhinein ärgert es mich, aber gut. Vor 20 Jahren oder 22 Jahren hatte ich keine Lust auf ein Geschäftskonto. Mittlerweile habe ich eins, aber nicht für alles. So, auf jeden Fall erkennt er dann halt schon, dass das was Privates ist. Da sind ganz viele Begriffe in der Datenbank bei dem Buchhaltungsanbieter oder bei dem Softwareanbieter. Und der sagt dann, wenn da Lotto steht, dann ist es sicherlich nichts Geschäftliches. Und das ist wirklich ganz gut gemacht. Und du warst ja, glaube ich, gedanklich eben schon bei der Eingangsrechnung, beim Eingangsbeleg. Wie lange würdest du sagen, braucht man da? Also für so eine einmal hochladen und dann kategorisieren?
Also da finde ich es ist ein bisschen schwieriger zu sagen, weil ich manchmal auch so Eingangsrechnungen habe, wo ich dann aber 3-4 Kategorien zuweisen muss, weil das halt einfach bei verschiedenen, ne, muss man ja auch einteilen. Man kann ja nicht sagen, ich habe hier eine Rechnung über Reinigungsmittel, Bürobedarf und noch was Privates, was ich gekauft habe. Man kann nicht sagen, ach, das ist vorrangig Bürobedarf, sondern man muss wirklich hingehen und das durchrechnen und schön einzelne Kategorien zuweisen. Ganz wichtig. Sowas dauert natürlich länger, aber bei so Standardeingangsrechnungen, vor allem von einem Lieferanten, den ich kenne, so Adobe zum Beispiel, ist das, ich würde sagen, 10 Sekunden maximal.
Ja. Ja, genau.
Also da erkennt er auch alles automatisch und da ist dann wirklich auch nur noch kurz checken, richtige Rechnungsnummer annehmen, zack.
Ich würde auch sagen, also 10 Sekunden, also bis vielleicht sogar nur 5, wenn das alles schnell erfassbar ist. Ne? Adobe ist dann in dem Fall als Lieferant hinterlegt. Das heißt, Lexware oder welche Software auch immer hat es ganz, ganz einfach, wenn du die Rechnung hochlädst, das selber zu kategorisieren und sagt dann, ja, das sind Lizenzkosten und zwar im Reverse-Charge-Verfahren, weil es ja aus Irland ist. Das weiß Programm XY dann halt und man muss nur noch kurz gegenchecken und annehmen, das ist wirklich super. Und ja, tatsächlich, ne? Also Belege können ein bisschen nervig sein mit unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen. Das hat man ja bei Gastro dann häufig, also bei Bewirtungsquittungen. Aber auch wenn du im Postshop was kaufst, dann bist du da und kaufst einen Karton, weil du was versenden willst und kaufst auch Briefmarken. Briefmarken sind umsatzsteuerbefreit, der Karton nicht, der hat 19%. Oder wenn du was kaufst, auch mit einer Zeitschrift oder einem Buch, dann hast du 7% Umsatzsteuer nur und da muss man dann ein bisschen gucken. Möchte in dem Zusammenhang noch kurz erwähnen, weil ich glaube, dass wir da irgendwie gar nicht mehr so viele Themen bei Buchhaltung haben. Ich glaube, wir haben das schon ganz deutlich gemacht, was da zu tun ist. Ich würde einmal so einen Mini-Exkurs machen zum Thema Reisekosten.
Okay, weil ich würde gleich gerne noch einen ganz, ganz Mini-Exkurs machen zum Thema Umsatzsteuer. Aber wir machen erst ein Reisekostending.
Okay, okay. Reisekosten möchte ich einfach ein bisschen vorwarnen, das zu behandeln, als wären das ganz normale Belege. Es geht da beim Thema Fahrzeugnutzung dann sehr darum, ist das ein Firmenwagen, ist das ein Privatfahrzeug? Nutze ich das über 50 oder unter 50% betrieblich? Bitte, bitte schafft euch da Wissen drauf oder wirklich fragt einen Steuerberater, eure Steuerberaterin. Es ist nicht so, dass man da einfach die Belege sammelt, die Tankquittung oder so etwas, dann sind das Betriebskosten einfach zu 100%. Auf gar keinen Fall bitte so machen. Also ihr könnt gerne die Belege sammeln, aber ich sage nur Stichwort Fahrtenbuch, in dem Fall auch wieder elektronisches Fahrtenbuch. Ich glaube, das war tatsächlich auch ein Thema mit meiner Kundin neulich, die sich da ein bisschen erschrocken hat, so von, oh, da hätte ich wohl ein elektronisches Fahrtenbuch führen sollen das letzte halbe Jahr. Ich verdenke ihr das ja gar nicht. Also wenn man gar nicht weiß, was man recherchieren soll, dann recherchiert man auch gar nicht. So, genau, also Thema Betriebsfahrten, bitte informiert euch. das einmal so als kleine Warnung zwischendurch. Und dann kommen wir zum Thema Umsatzsteuer.
Ja. Ganz kurz noch zu deinem Reisekostenthema. Da habe ich nämlich auch noch eine kleine Ergänzung, weil auch das ist ein typischer Fehler, den höre ich öfter mal, sehe ich öfter mal. Dienstreisen, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, auf einer Messe oder so. Und ihr geht frühstücken und ihr geht Mittagessen und ihr geht Abendessen. Jetzt nicht mit Geschäftspartnern, sondern rein zur eigenen Verpflegung. Für solche Fälle gibt es tatsächlich Pauschalen, die angesetzt werden und eben nicht, ich reiche die Quittung ein und dann ist 1:1 durch, sondern es gibt eben gesetzlich vorgegebene Pauschalen, die da berücksichtigt werden müssen oder auch nur berücksichtigt werden können. Auch da informiert euch einmal kurz vorab, damit ihr auch das von Anfang an richtig macht.
Genau, und das wird dann ja tatsächlich auch gar nicht gebucht. Ne? Das ist dann etwas, was in der Steuererklärung angegeben wird, also wie viele Tage voll und wie viele Tage Halbverpflegung oder so ähnlich.
Genau, und je nachdem, Felder? Also man kann, ich kenne das, dass man dann so eine extra Aufstellung machen kann, eben nochmal als so eine Art individuelle Anlage und das dann eben im entsprechenden Feld in der Steuererklärung angibt. Man kann sich natürlich auch selbst so eine Abrechnung schreiben und sich das selbst vom Geschäftskonto aufs private Konto auszahlen. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, aber es ist halt immer Geld von Tasche A nach Tasche B verschieben.
Stimmt. Damit wird man einen Beleg erzeugen, also wenn man es denn wirklich in der Buchhaltung drin haben will. Aber also, genau, ich kenne es so, dass man sagt, ich war, was weiß ich, 20 Tage außer Haus, 20 ganze Tage. Und ich glaube, aktuell ist die Pauschale, wenn ich mir ihre 18 Euro...
Halbe Tage müssten 14 sein und ganze 28 in Deutschland. Das ist... alle Angaben ohne Gewähr. Ich meine, es sind 14 und 28 gerade.
Ja.
Und für verschiedene ausländische Städte gibt es auch unterschiedliche Pauschalen. Also zum Beispiel sind die Pauschalen für Paris oder Wien zum Beispiel höher als sie für irgendein kleines Provinzdorf in Frankreich. Also da gibt es aber auch offiziell rausgegebene Tabellen, wo ihr das alles nachschauen könnt.
Alles klar, ja, genau. Ich glaube, da kennen wir so einige Leute, die wären lieber in irgendeinem kleinen Provinzdorf in Frankreich. Das klingt gerade so schön romantisch, aber auf jeden Fall, ja, spannend. Das wusste ich zum Beispiel nicht und tatsächlich genau, weil ich dank Homeoffice wirklich wenige Tage habe, wo ich wirklich komplett außer Haus bin. Also richtige Geschäftsreisen gibt's bei mir nicht. Bin tatsächlich immer nur so lokal hier in Hamburg und Umgebung unterwegs und gebe mal hier einen Workshop und da mal ein Seminar. Und ja, dann ist das mal auch ein ganzer Tag, also wo man 10 Stunden oder 12 auch außer Haus ist. Und ich versuche dran zu denken, dass das in der Steuererklärung dann drin ist. Aber es ist bei mir so selten, dass es keine richtige Rolle spielt. Und das war früher ganz anders. Früher war ich ganz viel unterwegs, auch mal weitere Fahrten. Und dann war das natürlich ein Kostenfaktor, den wollte man drin haben. Und ich glaube, damals waren es dann 6 und 12 Euro. Es ist wirklich lange, lange her. Wie gesagt, ihr erkundigt euch, das sind alles Dinge, die können sich ändern. Ich finde, aktuell tut sich sowieso viel. Es wird über Steuererleichterung gesprochen, wir machen das fast jetzt nicht auf, aber wird jetzt über den sogenannten Mittelstandsbauch gesprochen, der abgebaut werden soll. Also, dass da in bestimmten Einkommensregionen im Grunde die Steuer überproportional schnell steigt. Das ist mit dem Mittelstandsbauch gemeint. Und ich weiß nur, ich bin davon betroffen. Also ich habe nicht nur selber einen Bauch, den ich gerne abnehmen würde. Ich bin auch Opfer des Mittelstandsbauchs bei den Steuern. Und ich glaube, das kennen alle, die dann irgendwie halbwegs erfolgreich sind, dass dann irgendwann man merkt so, oh, hey, mein Durchschnittssteuersatz, der ist ganz schön gestiegen. Letztes Jahr waren es noch 25, jetzt sind es 35. So, was ist da passiert? Das geht dann tatsächlich ganz fix. Genau. Also wir hatten Thema Fahrtkosten ein bisschen angerissen. Wir haben Thema Umsatzsteuer einmal, nee, haben wir noch nicht.
Genau, Umsatzsteuer würde ich nämlich ganz, sind auch nur ein paar Worte, weil ich das immer mal so auch mitbekomme, Thema Kleinunternehmerregelung und wenn man aus der Kleinunternehmerregelung rausfällt. Da gab es auch vor ein, zwei Jahren ein relativ bekanntes Beispiel von so einem Kaffee-Startup. Das hatte ich nämlich dann auf Insta gesehen. Die haben sich nicht selbst um ihre Buchhaltung gekümmert und waren auch sowieso nicht ganz so auf Zack, was ich so gehört habe, was Buchhaltung angeht, und sind sehr schnell aus der Kleinunternehmerregelung rausgefallen, haben das aber gar nicht bemerkt. Und dann kam 3 Jahre später ein, ihr seid übrigens seit Jahr 2 umsatzsteuerpflichtig, zahlt mal bitte hier auf alle Umsätze 19% Umsatzsteuer nach. Aua. Übrigens müsst ihr auch noch Einkommensteuer, also Gewinnsteuer, was auch immer die für eine Steuerart auch hatten, da noch das noch on top zahlen. Und die sind tatsächlich dann dadurch pleite gegangen. Deswegen auch da behaltet so ein bisschen im Blick, vor allem wenn ihr Kleinunternehmer seid, ob ihr weiter unter dieser Grenze drunter seid oder ob ihr das Ganze auch voraussichtlich im laufenden Jahr, im nächsten Jahr übersteigen werdet, und kümmert euch frühzeitig und proaktiv drum. Und dieses ganze Thema mit der Umsatzsteuerpflicht ist gar nicht so wild, wenn ihr ein digitales Buchhaltungstool benutzt, weil dann ist das, also für mich ist das einmal Tabelle anschauen, prüfen, abschicken, überweisen.
Ja. Das stimmt, ne? Also auch diese Umsatzsteuervoranmeldung, die üblicherweise ja oder in den meisten Fällen, ne, vierteljährlich gemacht wird, das sind auch wieder 3 Klicks. Da musste ich vorhin schon dran denken, als du das gesagt hast, mit Rechnung erstellen. Also auch Umsatzsteuervoranmeldung, 3 Klicks, wenn ich mich nicht irre. Und super easy und wirklich absolut kein Hindernis. Also wer heute noch sagt, und ich muss leider sagen, ich höre es immer noch von Steuerberatern, also meistens von denen, die dann auch schon graue Haare haben, immer wieder, starte doch erstmal mit der Kleinunternehmerregelung. Kannst ja nichts falsch mitmachen. Und dann denke ich immer, doch, kannst du was mit falsch machen. Wenn du früh im Jahr startest, also nicht jetzt irgendwie zum Jahresende, sondern am Jahresanfang und du planst wirklich von Anfang an mehr als 25.000 Umsatz zu machen, warum solltest du mit der Kleinunternehmerregelung starten? Ja, oder wenn ich im B2B unterwegs bin, ich stelle Rechnung nur an Unternehmen oder hauptsächlich an Unternehmen, nicht an Privatpersonen, warum sollte ich die Kleinunternehmerregelung wählen? Also es ist nochmal ein eigenes Thema, da kann man fast eine ganze Folge zu machen. Ich habe da manchmal rege Diskussionen mit meinen Kunden und sage dann am Ende immer, du, ich bin kein Steuerberater, ich darf dich dazu nicht beraten. Ich kann nur sagen, ich habe in meinem ersten Geschäftsjahr die Kleinunternehmerregelung genutzt und ich habe mich tierisch geärgert, schon nach ein paar Wochen, weil ich gemerkt habe, ich schreibe Rechnungen ja fast nur an Firmen, ja, und das ist B2B und denen nützt das gar nichts, wenn ich 19% weniger auf der Rechnung stehen habe. Im Gegenteil, sie können sich die Vorsteuer nicht ziehen und es ist vielleicht dann sogar für die steuerlich ein bisschen ärgerlich. Und es stand halt immer dieser blöde Satz auf der Rechnung, ne? Und daran kann jeder sehen, du bist gerade frisch gestartet oder du machst halt unter 25.000 Euro Umsatz, was die aktuelle Grenze ist, die kann natürlich auch verändert werden. Ja, und die gilt übrigens, also im quasi, man kann immer sagen, umgangssprachlich, die gilt im ersten Geschäftsjahr. Ist noch ein bisschen komplexer, aber das lassen wir an der Stelle lieber, würde ich sagen. Also wie das dann wirklich gilt. Kann man alles auch wunderbar nachlesen im Netz. Man kann Steuerberater fragen, Steuerberaterin fragen, Finanzamt fragen. Und wir können uns heutzutage auch erklären, wie es funktioniert, weil wir beide betroffen sind. Wir sind ja umsatzsteuerpflichtige Selbstständige. Also wir wissen, wie das geht, weil wir es ständig dann entsprechend auch als Geschäftsvorgang haben. Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Was würdest du sagen, Theresia, vielleicht so als abschließende Frage, wann kann und sollte man vielleicht noch die Buchhaltung selber machen mit einem dieser Tools und wann sollte nicht nur die Steuererklärung, sondern wirklich auch das Buchhaltungsthema Profi übernehmen, also Buchhalter, Buchhalterin oder Steuerberater, Steuerberaterin? Was würdest du sagen, was ist so die Grenze? Kann man das irgendwo dran festmachen?
Ich finde, das ist sehr individuell zu sehen, weil es gibt halt Menschen, die haben Bock auf das Thema und die arbeiten sich da rein, so wie wir beide zum Beispiel. Ich spiele auch immer mal mit dem Gedanken, mir einen Minijobber oder einen Teilzeitangestellten einzustellen. Und das ist ja für viele die Grenze, wo die sagen, okay, ab da brauche ich einen Steuerberater oder einen Buchhalter, der das für mich macht. Ich stelle mich der Herausforderung, wenn es soweit ist, weil ich habe da Bock drauf und ich habe eben halt auch durch die Weiterbildung und auch durch so ein bisschen Praxiserfahrung inzwischen das Wissen. Es andersrum gibt's Selbstständige, die kriegen das einfach gedanklich nicht so richtig auf die Kette, wie das überhaupt, was ist jetzt welche Kategorie und wie überhaupt und wie funktioniert das. Und bei denen würde ich sagen, sucht euch am besten von Anfang an einen Experten oder eine Expertin, die euch da unterstützt, damit es von Anfang an richtig läuft. Man muss ja auch tatsächlich nicht unbedingt zum Steuerberater gehen. Ich weiß, dass das in vielen, also vor allem auch hier in der Gegend rund um Frankfurt, sehr schwierig ist. Und man bekommt als kleiner Solo-Selbstständiger oder kleine Solo-Selbstständige nur sehr schwierig einen Steuerberater. Aber es gibt ja auch einige Buchhaltungsbüros, die da in gewisser Weise auch entlasten können. Die können keine Abschlüsse für euch machen, aber die können laufende Buchhaltungen für euch machen. Und das ist ja schon mal so der erste wichtige Schritt, um da richtig anzufangen und auch up-to-date zu bleiben. Genau, und sonst, sobald man das Gefühl hat, okay, das wächst mir jetzt so über den Kopf, ich pack das zeitlich nicht mehr, ich pack das von meinem Know-how nicht mehr. Ich habe vielleicht auch einfach inzwischen das Geld, dass ich mich nicht mehr selbst um dieses leidige Thema kümmern muss und wen dafür beauftragen kann, das auslagern kann, dann sucht euch wen, der das übernimmt. Genau.
Was dann natürlich ein großer Kostenunterschied ist, also du hast eben total richtig gesagt, also wenn man sich's leisten kann, Steuerberater nehmen da ja auch gerne mal 100, 120, 150 Euro pro Monat für als Pauschale, also egal, ob ihr den 3 Belege rüberschickt oder 30 Belege. Und wenn wir gerade gesagt haben, naja, für einen Eingangsbeleg 10 Sekunden in der Buchung, der Steuerberater wird nicht langsamer sein, ne? Also man zahlt dann vielleicht 150 Euro dafür, dass jemand 3 Minuten lang gearbeitet hat. So, also es klingt jetzt so ein bisschen gemein. Und wie gesagt, ich will hier gar nicht Steuerberater bashen, ne? Also die Preise sind alle so, wie sie sind und das ist alles okay, ne? Also nicht, dass uns dann noch jemand böse wird. Ich bin selber sehr froh, dass ich eine Steuerberaterin habe, hier eine gute in Hamburg. Und es ist alles völlig legitim, aber es ist eine Entscheidung von euch, auch eine unternehmerische. Ich würde noch ergänzen, also wenn jemand im E-Commerce tätig ist und zwar relativ erfolgreich, das heißt, du hast hunderte verkaufte Produkte jeden Monat und hast entsprechend hunderte Belege, die du im Zweifelsfall manuell buchen müsstest, dann hätte ich vielleicht auch keine Lust mehr, muss ich sagen, die Buchhaltung selber zu machen. So, also ich glaube, das würde ich trennen. Immer, also abgesehen davon, dass ich Freiberufler bin, ich würde dann nebenbei ein Gewerbe aufmachen, wenn ich einen Online-Shop hätte. Und dann würde ich sagen, für den Online-Shop, mach bitte du, liebe Steuerberaterin, mach den Kram selber. Ich buche meine freiberuflichen Buchungen und du machst die Gewerbesachen mit dem E-Commerce. Also da hört es dann irgendwann auf. Auch da für die Technik-Nerds unter euch, da kann man natürlich auch wieder mit KI einiges machen, dass dann Dinge ganz automatisch gebucht werden, kategorisiert werden. Also man kann da auch die guten Buchhaltungstools dann über eine API verbinden mit allen möglichen KI-Tools. Da kenne ich ein paar Leute. Neulich hat jemand wieder auf LinkedIn so ein Praxisbeispiel geschrieben, war gerade völlig selber begeistert, was da, ja, irgendein KI-Dienst, möchte ihn jetzt namentlich nicht nennen, in der Buchhaltung alles zaubert. Ist toll, was da alles geht. Aber soweit wollen wir heute nicht gehen. Also ich hoffe, wir konnten so ein bisschen die Botschaft platzieren. Buchhaltung mit diesen Tools ist super, super simpel. Vielleicht braucht man am Anfang mal 20, 30 Minuten reinzukommen. Vielleicht sitzen einige Handgriffe auch erst, wenn man sie das dritte Mal gemacht hat. Aber ich kann wirklich sagen, 80-90% meiner Kunden sagen mir, Frederik, das Programm, was du da empfohlen hast, das ist super easy, das ist intuitiv, ich fühle mich damit sehr wohl. Und dann gibt es halt 10%, die sagen, ja, ich würde es ja am liebsten mit Excel machen oder ich suche jetzt einen Steuerberater und ich fühle mich mit der Software nicht wohl. Aber die überwiegende Mehrheit sagt, ich komme damit wunderbar zurecht. Und es ist wirklich nicht schwer. Und also auch wenn ihr selber glaubt, ihr habt Dyslexie und ihr hasst Zahlen, und weil das ist ja das Gute, dann hasst man auch Excel, ne? Glaube ich, wenn man Zahlen hasst. Hast mal auch Excel, kommt zumindest nicht auf den Gedanken, es mit Excel zu machen, die Buchhaltung, dann sucht ihr euch halt einen Steuerberater oder einen Buchhalter oder Buchhalterin, die das für euch übernehmen. Achtet da ein bisschen auf die Kosten, holt euch verschiedene Angebote ein. Aber aus meiner Sicht wirklich, probiert es erstmal mit einer GUBD-konformen Software. Mhm. Soweit zum wunderbaren Thema Buchhaltung. Also ich finde es wunderbar, mir bringt es Spaß, dir auch, weiß ich. Du hast ja, glaube ich, noch ein kleines Angebot, einen kleinen Vorschlag für unsere Zuschauer, ne? Du bist ja, kann ich an dieser Stelle auch sagen, so disclaimermäßig, du bist ja auch offizieller Lexware-Coach. Ne?
Genau. Ich bin seit März Lexware Office Coach, von Lexware auch zertifiziert. Heißt, wenn irgendwie Fragen zu dem Programm sind, kann ich sie auch beantworten. Ich habe auch tatsächlich damals diese Lexware-Coach-Prüfung dafür abgelegt und so. Und wer noch kein Buchhaltungstool hat und das gerne ausprobieren möchte mit Lexware, mit dem ich arbeite, ich glaube, ich darf sagen, du arbeitest ja auch damit. Ja. Ich habe einen Affiliate-Code von Lexware bekommen, den verlinke ich euch unten unter der Folge. Ihr könnt das Programm 30 Tage gratis testen, könnt euch das alles easy, entspannt anschauen und dann entscheiden, möchte ich damit weiterarbeiten oder möchte ich vielleicht doch zu einem anderen Programm wechseln. Ich kann es euch nur anbieten, testet das Ganze mal, wie gesagt, 30 Tage kostenlos. Ich habe damals auch mit 30 Tage kostenlos testen angefangen. Ich bin nie wieder davon weg. So. Ja.
So sieht's aus, genau. Also das einmal zwischendurch, vielleicht für den einen oder anderen spannend von euch. Und ja, wir würden nicht Work und Nerd heißen, wenn es nicht auch Nerd-Themen gäbe. Und wir hatten es letztes Mal schon angeteasert, du warst inzwischen auf dem Elbenwald-Festival. Wie war es denn da?
Es war sehr schön. Dieses Jahr war der Vibe ein bisschen anders als die Jahre davor, weil das Elbenwald-Festival im Vorfeld bekannt gegeben hatte, dass das ganze Festival so ein bisschen auf der Kippe steht. Und dementsprechend war die Stimmung halt auch so ein bisschen gedrückter nach dem Motto, ist es vielleicht das letzte Mal Elbenwald-Festival? Man muss dazu sagen, dieses Festival ist nicht wahnsinnig groß. Ich gab so um die 10.000 Besuchende. Hatten wir auch, meine ich, in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen. Es ist eine Community, in der man genauso crazy und nerdig sein darf, wie man eben möchte und wie man eben ist. Also man muss sich nicht irgendwie irgendwo in gesellschaftliche Normen reinpressen, sondern man kann da wirklich ganz man selbst sein. Und dementsprechend ist es halt in der Nerdbubble auch sehr beliebt. Und umso trauriger war man halt, als es dann vor ein paar Wochen hieß, wir wissen nicht, ob wir das in 2027 noch stemmen können. Glücklicherweise haben sie auf dem 26er Festival noch bekannt gegeben, ja, im nächsten Jahr wird's stattfinden. Das war auch für viele, denke ich, eine große Erleichterung. Aber es wurde natürlich erst am letzten Tag gesagt, ne? Das heißt, ja, ja. Ich war ja auch
als, dann auf.
Ja. In einer ganz emotionalen Rede auch. Es war ganz schön. Und man hat wirklich so ein Aufatmen in der ganzen Menge gehört. Aber dementsprechend, ich war ja als Questgeberin unterwegs, habe eine ganz, ganz spannende Tanzquest an die Besuchenden verteilt. Wir hatten wieder so eine kleine Storyline geschrieben und meine Aufgabe war es, unseren diesjährigen Tanz eben auch allen Menschen, die mich gefragt haben, beizubringen. War von, ja klar, super gerne zu, ich habe aber zwei linke Füße, muss ich das wirklich lernen? Alles mit bei. War aber sehr schön. Ne? Cool. Und natürlich neben der Arbeit, ich habe auch wieder den Schauspielgrundlagen-Workshop halten dürfen mit einer Freundin zusammen. Auch das ist immer klasse. Und neben der Arbeit hat man natürlich auch so eine super gute Zeit dort. Die Bands in diesem Jahr haben mich jetzt nicht so wahnsinnig abgeholt. Natürlich Klassiker, Zweiraum-Silke, die sind jedes Jahr da. Ist so eine ganz kleine Indie-Band, die auch ein paar Blechbläser mit auf der Bühne hat. Wenn ihr die mal live sehen könnt, es macht unglaublich viel Spaß. Sonst Tag der Helden war in diesem Jahr wieder da und ich glaube, damit waren es schon die zwei Bands, die ich wirklich bewusst gesehen habe. Aber auch drumherum gibt's ja, es sind Lab-Lager da, die 501. Also das Star Wars Lab, dann Mittelalter Lab, Camp Half-Blood, die so Richtung, wie nennt sich das? Nicht die Odyssee, sondern Percy Jackson. Die an Percy Jackson angelehnt sind und dann so ein paar Prüfungen der Götter haben. Und das ist einfach klasse. Also es war toll. Es war genauso toll wie jedes Jahr und ich freue mich, dass es nächstes Jahr auch wieder ist.
Ich hatte dir letztes Mal schon gesagt, da hatten wir so ein bisschen über Festivals und Conventions gesprochen, dass ich da wirklich so ein bisschen neidisch bin und eigentlich auch unbedingt mal hin möchte. Also mal gucken, ob wir es schaffen. Und ich bewundere bei diesen ganzen Sachen ja wirklich gerade die Cosplayer, also was die mit welcher Fantasie dann, also über die, ich sag mal, wirklich bekannten Kostüme hinaus, ne, ich sag mal irgendwie als Prinzessin Leia kann sich jeder verkleiden, aber das ist dann ja wirklich, was die sich rauspicken an Charakteren, auch an teilweise Unbekannteren aus Comics oder so, finde ich fantastisch. Ich habe gesehen, du warst ja auch in logischer Weise als Questgeberin in Kostümierung da, hatte ich auf Instagram gesehen. Und ich freue mich immer jedes Jahr drauf, wenn Elbenwald dann auch in den sozialen Medien Bilder postet und sie selber sagen ja immer, Leute, das ist nur ein Bruchteil der wahnsinnig krassen, tollen Kostüme, die da zu sehen sind. Und das finde ich super. Also selbst wenn man selbst nicht in Kostüm, in Gewandung ist, wie man sagt, es ist einfach super. Und ich muss tatsächlich auch, ich muss immer sehr schmunzeln über die 501st Legion da, also die Star Wars Truppe, wenn wir kennen Sturmtruppler natürlich, die dann irgendwie zusammen in der Kohorte laufen und daneben schießen. Und ne, wenn die dann da anfangen, irgendwie zu tanzen oder irgendwie in Albernheiten zu machen, ich muss immer so lachen und dass die sich auch so null ernst nehmen, das liebe ich total. Ja. Und habe tatsächlich auch so eine andere Star Wars-Gruppierung, habe ich mal bei einer anderen Geschichte gesehen. Das war auch total, total süß. Da waren so ein paar Kinder als Jawas verkleidet und hatten richtig so, also so Stoffmasken mit leuchtenden, orangenen Augen, haben sich total Mühe gegeben und haben da irgendwie um Geld gebettelt, so von wegen, wir müssen uns ein neues Raumschiff kaufen. Das ist abgestürzt. Und dann, das war so niedlich. Ich habe denen dann auch Geld gegeben und wahrscheinlich haben sie dann sofort ein Eis davon gekauft. Das war beim Flughafenfest in Gato tatsächlich. Aber immer ein ganz anderes Thema. Aber da liefen dann die Star Wars Leute rum und hatte mich sehr überrascht, weil ich dachte, ja gut, da guckt man sich halt alte Flugzeuge an. Nee, es waren auch Leute in Star Wars Kostümierung da. Ja, so viel zum Elbenwald Festival. Ich finde super, dass du da bist und dich da auch engagierst. Und am liebsten würde ich jetzt auch noch eine halbe Stunde fragen, was hast du da Theatergrundlagenkurs gemacht? Ich möchte an dieser Stelle vielleicht noch ganz kurz drei Filmtipps abgeben. Ich bin, was mich total freut, ich bin aktuell mehr dazu gekommen, mal Filme zu schauen, also sowohl Kino, demnächst ist Spider-Man dran, der läuft jetzt auch schon eine Woche und da möchte ich dringend reingehen. Ich habe mir tatsächlich die Odyssee angeschaut. Oh, ich glaube, du hattest noch nicht die Gelegenheit.
Nee, leider nicht.
Ich fand den gut, also nicht ganz so gut, wie er vorher gehypt wurde, aber das ist schon ein Kinoerlebnis und ich mag sehr, wie Regisseur Christopher Nolan die Geschichte neu interpretiert hat. Ich finde, da gibt es auch wirklich überhaupt nichts zu meckern aus meiner Sicht darüber, ob jetzt irgendwelche Rollen, die früher weiß gelesen wurden, jetzt halt auch mal mit schwarzen Personen oder Asiaten oder Ähnlichem besetzt sind. Das ist ja so eine ewige Diskussion, die man auch so ein bisschen generell so in dem Umfeld, in dem Nerd-Umfeld auch kennt. Leider, genau, Odyssey, also wie gesagt, kann man im Kino gut gucken, braucht man ein bisschen Sitzfleisch und der Film ist auch, er ist nicht lustig, ne? Also es ist ein ernster Film, ist auf wenige Ausnahmen. Anderer Film, der jetzt frisch auf, du wolltest was sagen?
Ganz kurz, weil ich habe so ein paar Freundinnen, die sind sehr begeistert von der Odyssey und haben dann beim letzten Treffen auch darüber gesprochen. Und meinten, es gab so ein paar Szenen, die sehr stark verstört haben. Unter anderem die Szene mit den Schweinen. Ja. Du wirst wissen, welche ich meine. Klar. Ich muss sagen, ich war so neugierig. Ich habe mir die online rausgesucht, weil ich sehen wollte, wie schlimm verstörend die ist. Ja. Ich fand sie ehrlich gesagt nicht wild. So, aber vielleicht schaue ich auch einfach sonst schlimmere Filme. I don't know. Mhm. Aber deine Meinung zu der Szene würde mich interessieren.
Ja, hat mich überrascht, weil ich wusste halt, dass sie drin ist und ich habe mich gefragt, wie er das löst. Und wenn man weiß, dass Christopher Nolan gar nicht so sehr auf Special Effects steht oder auf Videonachbearbeitung, dann erschien es im Nachhinein sehr plausibel, wie er es gelöst hat. Also für euch ist, glaube ich, ne, man kennt ja vielleicht auch die alte Verfilmung mit Kirk Douglas und so weiter, ne? Also da werden Männer in Schweine verwandelt von einer Hexe und einer Zauberin. Das klang so, als ob zwei Personen waren, also einer Hexe, einer Zauberin. Und das wird fast ohne CGI dargestellt. Und das geht dann auch so ein bisschen ganz leicht in Richtung Body Horror, wenn einem jemand das was sagt. Da gibt's also ganze Genrefilme, ne, wo Körper sich verwandeln. Nach Die Fliege mit Jeff Goldblum. Ist also einer gesehen. Der frühen, kennst du nicht, irgendwie 80er Jahre, so ein früher Body Horror Film, der gleichzeitig Mainstream war. Da haben wahnsinnig viele Leute gesehen. Klassiker, also wo halt ein Mann sich durchbeamen. Und dann ist eine Fliege mit reingeflogen in das Beamgerät sozusagen, also wie bei Star Trek, und dann verwandelt er sich halt langsam in eine Fliege. Das ist dann halt schön eklig, sowas muss man auch ertragen. Und das war dann so ganz, ganz ansatzweise in der Szene, fand ich, ja, dass man dann gesehen hat, wie dann die Schnauze länger wird oder die Ohren sich verändern. Und das war schon gruselig, aber natürlich, es ist nicht ansatzweise so, wie man es im richtigen Body-Horror-Film sehen würde. Von sowas würde mich auch fernhalten. Aber man hat vielleicht nicht damit gerechnet, weil es vielleicht, ich weiß gar nicht mehr, wie es im alten Kirk Douglas-Film da aus den 50ern gelöst wurde, da hat es wahrscheinlich einmal Puff gemacht, weißer Nebel und hinterher waren nur Schweine da, wo vorher Männer am Tisch saßen. So, das war ja dann die günstige Variante, sage ich mal. Und darauf hatte Nolan sicherlich einfach gar keinen Bock und fand aber, dass das gut gelöst war. Waren ein paar andere Szenen auch drin. Er trifft auf Untote, Leute, die er kennt, die er in der Schlacht verloren hat und die sind dann als Untote da und mit denen redet er. Und die Szene fand ich auch heftig und gleichzeitig wahnsinnig inspirierend für Rollenspiel, wo ja solche Dinge auch vorkommen, dass man mit Toten mal spricht, als Priester oder als Nekromant. Es war wahnsinnig gut umgesetzt, fand ich. Also es waren diverse richtig, richtig gute Szenen drin. Also ich könnte jetzt eine halbe Stunde über den Film schwärmen und muss gleichzeitig aber sagen, eben er hat mich auch nicht so vom Hocker gehauen, wie man es vielleicht vorher erwartet hätte. Also ich glaube, ich werde ihn mir sehr wahrscheinlich kein zweites Mal angucken und trotzdem war er gut. Und wenn man auf Rollenspielen, auf Fantasy steht oder auf historische Sachen, war das aus meiner Sicht schon ein Pflichtfilm, eine gewisse Art und Weise. So, also no offense, so, du hast ihn ja noch nicht gesehen.
Aber er läuft dann ja irgendwann mal. Ich werde ihn mir noch anschauen, aber ich war halt auf dem Festival, was soll ich sagen?
Ja, ich wollte gerade sagen, man hat ja auch noch andere Dinge zu tun. Wie gesagt, wir haben ja auch Spider-Man noch nicht gesehen, obwohl meine Frau und ich da Riesenfans der Reihe sind, also gerade jetzt in der aktuellen Besetzung. Mhm. Ich hoffe, da kommen auch noch mehr, auch wenn sich dann irgendwann totlaufen kann. Aber der Neue hat ja sehr gute Kritiken bekommen. Ja. Also der ist dann sicherlich innerhalb der nächsten 2-3 Wochen dran und wird ja auch noch länger laufen.
Ja, bei uns auch tatsächlich. Also den haben wir auch noch nicht gesehen, aber wir knobeln gerade noch. Wird's morgen Abend was oder Montagabend?
Ja. Ja, gerade ein guter Kumpel, den ich auch schon mal erwähnt habe, Sascha, hat heute gerade angefragt, wollen wir heute Abend Spider-Man gucken? Und ich sage, nee, heute keine Chance. Ich hatte wirklich einen langen Tag und bin froh, wie gesagt, um 17:30 Uhr, wir nehmen gerade auf, ist gerade irgendwie 15 Uhr durch. Ich habe um 17:30 Uhr noch einen Neukundentermin und danach will ich nicht noch ins Kino gehen. Dazu morgen tatsächlich, also es gibt ja nicht nur Rollenspielfestivals, es gibt ja auch mal selbstständigen Festivals. Übrigens auch Lexware, einer der Veranstalter für solche Sachen. VGSD, Verband der Gründer und Selbstständigen. Und wir haben morgen in Hamburg am 15.8., ja, also wenn ihr das hört, dann ist das alles schon lange vorbei, wenn wir das ausstrahlen, hätte ich beinahe gesagt, ja. Wenn wir online gehen mit dieser Podcast-Folge, dann ist das schon wieder ein paar Wochen her. Aber aus jetziger Sicht, morgen ist der Tag der Solo-Selbstständigen das erste Mal. Bei uns hier in so einem Parkgelände, Planten und Blumen, vielleicht auch mal gehört als auch Frankfurterin. Und da in einer der Restaurants, die dort auf dem Gelände sind, da haben wir morgen richtig cooles Event. Also ich bin mit im Orga-Team gewesen, bin morgen ein bisschen auch mit für das Organisatorische zuständig. Gebe eine Stunde kostenlos Gründungsberatung für jeden, der eine haben will. Das wird bestimmt richtig nett und aber leider auch richtig schön warm. Also mal gucken, wie es dann morgen tatsächlich wird. Wahrscheinlich ist man am Ende ganz schön erschöpft, aber da werde ich auch einiges zu tun haben. Genau, da bin ich dann kein Questgeber, sondern da bin ich dann Antwortgeber.
auch schön.
Genau, und abschließend noch, also noch zwei Filmtipps. Auf Amazon Prime läuft seit kurzem Der Astronaut oder Hail Mary, wie er auf Englisch heißt. Ich fand aber wahnsinnig guter Film. Ich habe sowas lange nicht mehr gesehen, also so anders. Also natürlich Science Fiction, gleichzeitig mit quasi realen Bezügen. Also der fängt ja quasi an in der Jetztzeit. Ob nun 10 Jahre weiter, weiß ich gar nicht. Und das Thema ist einfach so, Mensch, irgendwie die Sonne wird kalt. So, und was ist denn dann? Und können wir dann hier weiter leben? Und das ist der Ausgangspunkt dann für eine Reise in den Weltraum. Und das ist mehr oder weniger so ein Ein-Personen-Stück. Und ja, soll ein ganz tolles Buch gewesen sein. Ich hatte davon nichts mitbekommen. Leider muss ich sagen. Und tolle filmische Umsetzung. Und da kenne ich auch tatsächlich niemanden, der sagt, der Film war jetzt aber doof oder der hat mich nicht gepackt. Also richtig rührend auch. Da macht man ja emotional einiges zusammen mit der Hauptfigur mit. Hat mich richtig begeistert. Meine Frau auch total begeistert. Wir wurden auch tatsächlich von unserer lieben Nachbarin, Grüße gehen raus an Silke, nochmal animiert, den Film zu gucken. So, was? Ihr habt den noch nicht gesehen? Was, ihr wart nicht im Kino, ja, dann müsst ihr den jetzt aber sofort auf Prime anschauen, so ungefähr. Das haben wir dann auch gemacht. Und ich schaue gerade aufgenommene Filme weg, bin halt Sky-Abonnent, habe da diesen Festplattenrekorder und habe da über 40 Filme drauf und versuche immer, wenn es geht, selbst morgens am Sonntag, meine Frau liegt noch im Bett und schläft, haue ich einen Film rein und fange den an. Und ich habe unter anderem gesehen, Gunpowder Milkshake, das ist was für alle Leute, die auf Tarantino stehen. Es ist kein Tarantino, aber er ist wie ein Tarantino, also irgendwie mit cooler Musik, während geschossen und gemordet und geballert wird und in Zeitlupe natürlich und Close-Ups. Also wirklich, man hat das Gefühl, Drehbuch Tarantino, Kamera, Tarantinos Kameramann, ein paar Schauspieler sind auch dabei, die Tarantino sicherlich auch besetzen würde, wenn er Bock drauf hätte, so ungefähr. Ich hatte das Gefühl, der Film ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen und muss sagen, der hatte was. Ja, also wenn man so auf ständige Zeitlupenschießereien steht, auch wirklich mit abstrusesten Kills und wirklich schon sehr guten Choreografien. Also da kommen nicht nur Pistolen zum Einsatz, auch diverse andere Waffen und Messer und Macheten und Beile und Ketten und alles. Bücher, glaube ich, auch. Der war sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Und ja, das mal so als ein paar Filmtipps. Also wenn ihr sowas mögt, so mit ein bisschen Gewalt und ein bisschen Blut auch, ohne es total zu übertreiben. Ich sag ja so halt im Tarantino-Style. Ja. Dann ist das sicherlich absolute Guck-Empfehlung, wenn man auf diese Art von Film steht. Und ja, mal gucken, was mir da demnächst noch vor die Linse kommt, sozusagen.
Ich bin gespannt, was da sonst noch so an Empfehlungen bei rumkommt.
Schauen wir mal. Also ich hoffe, ich halte das aufrecht zeitlich, dass ich weiter alle paar Tage neuen Film anfangen kann. Und dann gibt's natürlich auch viele, die will meine Frau mitgucken. Und das bremst das Ganze dann so aus. Die hat nicht so viel Zeit wie ich. Erstaunlicherweise, die hat einfach mehr Hobbys. So, ich habe auch erzählt, einige Computerspiele aufgegeben gerade. Ne? Ich spiele kein Hearthstone mehr. Auch die anderen Sachen total reduziert und dadurch habe ich dann immer abends immer mehr Zeit und habe diesen Monat keine Rollenspielsitzung. Bin sehr traurig, tatsächlich den ganzen August kein Rollenspiel. Aber für die nächste Sitzung bin ich schon fleißig am Basteln tatsächlich. Also da wird es eine größere Schlacht geben und ich muss da ein bisschen Gelände und Häuser basteln und hoffe, dass die nächste Sitzung zustande kommt, bevor vielleicht meine Rollenspielfreunde das im Podcast hören und vorgewarnt. Das war jetzt ein kleiner Spoiler, ja. Ich hoffe, ihr habt weggehört, liebe Rollenspielkumpels. Und in dem Sinne, glaube ich, sind wir auch für heute mal wieder am Ende. Ich glaube, es war eine etwas längere Folge als sonst sogar.
Ja, ein bisschen, aber hoffe, es ist auch mal okay, denke ich, ne?
Finde ich auch, genau. Und ich hoffe, ihr habt alle Spaß damit und bleibt uns treu und empfehlt uns weiter. Und in diesem Sinne, ciao bis zur nächsten Folge und mögen die Würfel mit euch sein.
Tschüss!